Hallo, bevor die Folge losgeht, hier noch ein ganz kurzer Disclaimer. Die Folge wurde bereits am 17.02.2022 aufgenommen, also 7 Tage vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und wir gehen in dem Gespräch in einem kleinen Teil auch darauf ein, was damals über diesen Krieg, der von dem man ja noch nicht wusste, dass er stattfinden wird, gesagt wurde, weil ja auch damals schon Nachrichten herumgingen, unter anderem von US-Geheimdiensten und anderen Menschen, die darüber diskutiert haben, inwiefern so ein Krieg wahrscheinlich ist. Wir haben uns entschieden, die Stellen in dem Gespräch nicht herauszuschneiden, unter anderem, weil wir es auch interessant finden, in Retrospektive zu hören, wie zumindest wir damals auf das Thema geblickt haben. Und wie auch die Berichterstattung damals war, was man damals wusste, was gesellschaftlich vermutet wurde. Und natürlich ist dieser Krieg etwas absolut Verurteilenswertes. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten, nochmal, weil wir, wie gesagt, damals noch keine Ahnung hatten, beziehungsweise eben doch eine Ahnung hatten, aber ja nicht wussten, was passieren wird. Und wir hoffen, ihr findet das Gespräch genauso aufschlussreich wie wir, weil ich zum Beispiel hatte schon längst wieder vergessen, wie das Mindset, auch die öffentliche Wahrnehmung in meinen Augen damals war. Und es ist auch ein interessanter Reminder, eine interessante Erinnerung, wie schnell sich solche Sachen drehen können und wie falsch man eben doch liegen kann. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von diesem wunderbaren Podcast zweimal nachgefragt mit mir, dem Yannick, und meinem Co-Host, dem Jonathan. Hallo Jonathan.
Hallo Yannick. Na, was ist uns heute so widerfahren in unserem Leben?
Das fängt ja schon gut an. Wie in so einer Arztpraxis, so wie man sich das
Stimmt,
in so einem Film
so,
vorstellt.
und wie
Na,
geht's uns
uns, wie geht's
heute?
uns heute? Dieses uns ist eine schöne Sache. Ich habe
Ja, voll,
heute
das.
einen Smoothie getrunken.
Oh,
Mit
ja, das ist geil.
Rote Beete, Karotte, Sellerie, Ingwer, Kurkuma
Boah, Junge,
und
boah.
da war noch irgendwas drin, glaube ich. Apfel. Apfel war noch drin.
Boah. Entschuldigung, das ist ja richtig eklig.
Ja, und es war so ein Bierglas, also ein Weizenglas, ein halber Liter.
Wie bist du da drauf gekommen, dir das anzutun?
Ich war in der Naturata, ist so
Ah, ja,
ein
klar.
Bio-Supermarkt, sag ich mal, und die haben in der Mitte halt so eine, wo sie halt Gemüse verkaufen, ist halt so eine Saftpresse, und da kann man
Da kann man Kurkuma reinwerfen.
Leute mit Kurkuma abwerfen. Und nee, aber da haben wir halt jemanden getroffen, der direkt nebendran arbeitet oder auch wohnt, ich bin mir gar nicht sicher. Und dann hat er diesen Smoothie da sich zusammenstellen lassen. Und ich war eben mit meiner Mutter einkaufen, da meinte sie, ja komm, das machen wir jetzt auch. Und dann haben wir uns das gemacht. Und
Eieiei,
ja,
okay, und
es
jetzt bist du
war so
geheilt
scharf.
von
Ja,
allem
ich
Schlechten
bin
in
heilig,
deinem
ich bin jetzt ein
Körper.
Heiliger.
Jetzt bist du geheiligt, auch gut, ja.
Ja, es war richtig scharf, einfach diese Menge an Ingwer und Kurkuma.
Ich stelle es mir auch einfach echt nicht lecker vor, muss ich sagen.
Also du verhältst da nicht so viel von. Es gibt ja diese Smoothies in diesen Gläsern, wo dumme Sprüche draufstehen.
Ja, von True Fruits, davon halte ich noch viel weniger, weil ich das ist eine Kackfirma finde, aber das ist ein anderes Thema. Aber nee, von so, also, ne, so Smoothies so sind schon lecker und so, aber von diesem Smoothie-Trend, nenne ich es mal, und ganz besonders von diesem gesunde Smoothies-Trinken-Trend halte ich überhaupt nichts, muss ich sagen.
Also du
Sonst.
isst dein Gemüse lieber, bevor du es verdaust.
Ja, das auch. Aber ich finde es vor allem auch einfach vom Stil her irgendwie ungeil. Also so, das erinnert so ein bisschen ja an aus einem Känguru-Manifest. Ganz klare übrigens Hörempfehlung. Es ist eigentlich ein Buch, aber es gibt es auch als Hörspiel, als Hörbuch. Und da gibt es ja diese Bio-Brause, also so eine fiktive Marke, die genau so Limo mit solchen Geschmäckern herstellt. Und daran erinnert mich das immer.
Ja, also Ich bin da, ich sage mal, es gibt Grenzen, aber ich finde die Sache an sich
Aber die
schon.
war mit dem Ding noch nicht überschritten für dich, wie?
Nee, lange nicht.
Oh, okay, dann haben wir da, glaube ich, verschiedene Grenzen.
Ja, es geht. Also, sagen wir so, das war an der Grenze, aber ich finde es immer interessant, neue Erfahrungen, Geschmackserfahrungen zu machen, sagen wir so.
Ja, das bestimmt, ja, das schon. Aber ich muss sagen, wenn mich jetzt jemand so random zu einem Kurkuma, Gurken, Ingwer, Smoothie und was da sonst noch so drin war, mit ein bisschen Brokkoli Pulver einladen würde, würde ich jetzt auch nicht per se nein sagen, wenn ich in dem Moment einfach irgendwie Hunger habe oder Langeweile und deswegen irgendwas zu trinken haben will. Ne? Aber ich würde never ever dafür Geld ausgeben. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, mir sowas zusammenzustellen oder zu machen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich habe eine Zeit lang relativ viele Smoothies gemacht, aber ich habe es dann auch immer, ich sag mal, süß gemacht und wirklich
Ja.
lecker. Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn man sich nicht richtig Zeit dafür lässt, dann ist es was relativ Belastendes für den Körper. Also es wird ja immer so als super gesund verkauft, aber ich
Naja,
habe
das ist
das
aber
Gefühl,
gar
das ist
nicht.
gar nicht so gut für den Körper, weil wenn du das einfach runtertrinkst, dann ist es komplett ungekaut und
Ja, es
das ohne Speichel, das ist gar nicht gut, glaube ich. Also das sagt man
ist
ja auch immer, aber.
ja vor allem auch je nachdem, was du da drin hast, ne? Also kann jetzt schon sein, dass das, was ihr da getrunken habt, wahrscheinlich nicht das ungesündeste war. Aber es ist safe auch eben nicht die gesündeste Art, sowas zu sich zu nehmen. Und gerade bei anderen Smoothies, eben bei süßen, ist es ja schon auch ein Ding, ne? Dass du. Klar, das
Super viel
ist halt
Zucker hast.
aus Früchten und Gemüse und deswegen meint man so, es ist gesund, aber es ist halt gar nicht, weil es viel, viel, viel zu intensiv ist. Das ist ja schon bei Fruchtsaft so. Ein Fruchtsaft ist ja noch viel weniger krass als so ein Smoothie.
Du kannst es
Und
ja auch gar
auch
nicht
da
aufnehmen.
hast du ja eben, da hast du ja auch schon viel zu viel drin eigentlich.
Ja, ich meine,
Weil du
der
die
Körper.
Mengen an Fruktose ja niemals zu dir nehmen könntest, wenn du die Früchte wirklich essen würdest.
Ja, das auch, aber auch die Mineralien und Vitamine und so weiter, die da ja man darüber ja oft aufnehmen möchte, scheidet man zum Großteil einfach wieder aus, weil du ja gar nicht so viel auf einmal aufnehmen kannst.
Ja,
Das
eben das
ist,
auch.
ja.
Also es ist auf jeden Fall, es ist bestimmt nicht unbedingt schlecht, ne, aber es ist auf jeden
Natürlich.
Fall debatable, wie man das zu sich nimmt und ob man es dann machen muss gesundheitlich. Aber was mein Problem gerade mit dieser, in Anführungsstrichen, gesunden Art von Smoothie ist, wie du jetzt auch erzählt hast, ist, dass ich das mit so einer ganz bestimmten, nicht Art Mensch, sondern mit so einer ganz bestimmten Lebenseinstellung verbinde. Und die finde ich ganz,
Ja.
ganz eklig.
Ja.
Das sind so, oh, mir fällt das gar nicht ein, aber so, das ist so ein ganz. So eine ganz komische Sache einfach
Ah,
irgendwie.
diese Gemüsesmoothie-Trinker, Alter. Bah. Und
Ja,
Trinkerinnen.
immer diese Gemüsesmoothie-Trinker, genau. Nee, aber
Boah.
verstehst du, was ich meine?
Ja, ich, absolut. Das ist bei mir genauso. Und auch wenn ich grundsätzlich gar nichts gegen die Sache habe, verbinde ich damit auch immer was ganz Seltsames.
Okay. Ja, ich
Ja.
habe heute aber tatsächlich eigentlich vorgehabt, mir sowas Ähnliches zu machen, nämlich ein Mango-Lassi. Weil wir, also Dings in unserer WG, ich wohne ja in der WG, ist gerade Corona. Ich unter anderem habe auch Corona und weil aber unsere ganze WG das hat, sind wir quasi in der Wohnung ganz normal unterwegs und gehen halt noch nicht raus und können aber dementsprechend halt auch nicht einkaufen gehen. Das heißt, heute haben wir für uns einkaufen lassen und uns das an die Tür stellen lassen. Und da war nur Obst und Gemüse aufgeschrieben. Und diese Person, die da für uns eingekauft hat, hat unter anderem eine Mango gekauft. Und dann hatte ich halt hart Lust, daraus einen Mango-Lassi zu machen, aber da bin ich bis jetzt noch nicht drauf zugekommen. Aber das finde ich schon ziemlich lecker immer, muss ich sagen. Das ist ja auch das Ding bei Smoothies. Ich meine, die sind halt auch einfach lecker so.
Ja, wenn man es richtig macht, auf jeden Fall. Mangolassi. Ja, das ist sehr lecker. Ich habe eine interessante Art gefunden, einen Curry zu machen. Das ist vielleicht auch so ein Thema, weil ich finde, bei Curries ist ja oft das Problem, dass man die Konsistenz nicht so gut hinbekommt. Dass gerade wenn man es mit einem Pulver macht und keiner Paste, dass es dann so krümelig wird. Weißt du, was ich meine?
Ja, Kokosmilch
Und.
hilft da.
Ja, klar, Kokosmilch ist auf jeden Fall ein Trick und lange kochen vor allem.
Ja, klar.
Umso länger man kocht, umso besser wird es normalerweise. Aber ich habe jetzt eine neue Variante gefunden, die auf so einer Gewürzpackung drauf stand. Und zwar das Ganze mit Joghurt machen. Also, dass die Basis nicht Kokosmilch ist, da ist sogar überhaupt keine Kokosmilch drin, sondern Joghurt und relativ viel Ghee oder Ghee, beziehungsweise Öl. Und das Ganze verdünnt man dann noch ein bisschen mit Wasser. Das heißt, man hat letztendlich etwas relativ Ähnliches wie ein Lassi eigentlich, nur halt als Curry mit Gemüse oder Fleisch, je nachdem, was man halt reinmacht. Und das ist auch eine interessante Variante, wenn das mal jemand ausprobieren möchte. Man, ja, brät eben zuerst mit, also auf dem Gewürz, auf dem, ja, auf der Gewürzpackung, wo dieses Rezept drauf stand, war es mit 100 Gramm Ghee angegeben. Ich weiß nicht genau, aber Ghee ist ja auch eigentlich nur Fett, ne? 100 Gramm Öl. Und dann haust du da deine ganzen Gewürze rein, unter anderem eben diese Gewürzmischung. Und dazu kommt dann Joghurt und ein bisschen Wasser. Und je nachdem Fleisch oder Gemüse. Das fand ich eine interessante Sache. Ich habe das Gefühl, dass das in vielen indischen Restaurants so gemacht wird. Diese sehr authentischen Curries.
Cool. Kochtipps mit Yannick.
Ja, auf
Das
jeden
können
Fall.
wir ab jetzt eine eigene Rubrik machen. Nee, aber es ist ja so, Curry ist generell auch einfach ein nices Gericht. Also ist halt lecker und so, ne?
Ja.
Wie ist eigentlich das Wetter bei euch gerade?
Windig.
Windig?
Es stürmt hier so krass.
Ja, ist irgendwie in ganz Deutschland, ne? In Norddeutschland ging ja sogar so, so Unwettermeldungen. Ah, apropos, an der Stelle, das hätten wir eigentlich vielleicht am Anfang machen können, lol. Ein Disclaimer, diese Folge hier wird am 17.02. aufgenommen, 2022, aber das wird noch aktuell sein, wenn sie rauskommt, hoffentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, nur weil das wurde mir auch zurückgemeldet und das war ja eigentlich auch sowieso schon eine Idee, dass wir vielleicht immer in den Folgen mal das Aufnahmedatum noch sagen,
Stimmt,
weil wir die
weil,
ja asynchron
ja.
veröffentlichen.
Wenn die Folge rauskommt, haben wir ja vielleicht einen Krieg vor der Tür.
Ja, ich weiß nicht, wir werden sehen, aber ja, who
Ja,
knows, who knows.
wurde ja für gestern versprochen. Hat sich natürlich wieder keiner dran gehalten.
Ja, unfassbar. Wobei auch, das ist ganz interessant, also als Kontext, das ist so eine supposedly Meldung von irgendeinem US-Geheimdienst und auch von einem britischen Militärgeheimdienst oder sowas gewesen, dass da ein russischer Angriff scheinbar für gestern geplant gewesen sei oder sonst was. Aber man muss auch sagen, dass sehr, sehr, sehr viele Fachleute, also jetzt vor allem halt hier in Deutschland, weil die habe ich halt dann gehört, die Stimmen, aber wahrscheinlich auch anderswo schon auch gesagt haben, dass das letztendlich Quatsch ist und eher, wenn das tatsächlich von offizieller Stelle kommt, sogar unter psychologische Kriegsführung fällt, als unter realistischer Einschätzung.
Ja, so wurde es auch
Ohne
in
dass
dem
ich da
Artikel.
als Laie jetzt wirklich was zu sagen könnte, aber das ist schon,
Ja,
ja.
der Artikel, den ich gelesen habe, hat das auch eben so formuliert, dass das wahrscheinlich eher strategisch gesagt wurde, um ja unter Druck zu setzen, beziehungsweise es ja dann, wenn Russland das tatsächlich vorgehabt hätte an diesem Mittwoch, beziehungsweise das eigentlich ausschließt, dass man es dann macht. Weißt du, was ich meine? Das ist eigentlich so ein richtiger Kindergarten. Aber wenn die andere Seite das schon weiß, dann ist es irgendwie, wäre es irgendwie peinlich, wenn man dann das genau dann auch macht.
Ja, ich weiß aber auch echt nicht. Also, das wird man jetzt sehen müssen, was von dem ganzen Ding zu halten ist. Aber
Ja. Ich bin oder ich war zumindest sehr lang der Meinung, dass dieser Aufmarsch durchaus nur ein Waffenrasseln ist und eine Abschreckung. Aber so lang, wie das jetzt anhält und wie die Gespräche oder ein Gespräch nach dem anderen eher scheitert, als wirklich konstruktiv zu sein. Ich meine, jetzt wird es gerade, lockert sich so ein bisschen auf der einen
ja, es
Seite,
dreht sich gerade
aber
so
auf
ein
der
bisschen.
anderen Seite sind ja diese Dinge mit dass Truppen abgezogen werden und so weiter. Passiert ja anscheinend nicht, sondern im
Ja.
Gegenteil, es wird eigentlich noch mehr aufgerüstet. Oder zumindest habe ich da
Ah,
jetzt.
ganz, ganz kurz dazu noch, also zu dem Thema, bevor wir vielleicht auch Thema wechseln können, aber hast du die Rede gesehen, die Scholz gehalten hat, nachdem er da in Russland war? Da hat er
Nach dem.
nämlich unter anderem, also ich, das ist halt ein Ausschnitt, aber da hat er ja gesagt, dass ein Krieg
dass er glaubt, dass ein Krieg nichts ist, wo, oder hofft, dass ein Krieg nichts ist, ich weiß nicht genau, womit einer von ihnen sich in der Amtszeit noch auseinandersetzen muss und meint dann so, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat, im Amt zu bleiben, aber ich jedenfalls gehe davon aus. Und das ist, sorry, der hat da nicht gesagt, so.
Nee, das hat tatsächlich nicht mitbekommen.
Aber das
Aber
ist
das
schon
müsste ja
ziemlich
auch
witzig. Ich
erst
schicke dir das
gestern oder
Video
so
mal.
gewesen sein,
Ja,
ne?
das
Ja.
war, glaube ich, gestern. Aber kann auch leider das genaue Zitat nicht. Aber war ziemlich lustig, fand ich.
Ja, das ist tatsächlich lustig. Da, ja. Ja, gut, oder ja, gut, ja, wobei so alt ist Putin noch gar nicht, ne?
Weiß nicht, wie alt er ist, aber nee, so alt nicht.
77
Irgendwas,
oder so.
ja, 60, 70, sowas, ne?
Ja. Ich
Aber ich
glaube,
bin mir
als
auch nicht
wir
sicher.
irgendwann mal nachgeschaut haben, war er 76. Das
Ah,
könnte jetzt aber
okay.
auch
Ja,
komplett
dann ist er
falsch
jetzt
sein. Also.
wahrscheinlich älter, aber keine Ahnung.
Ja.
Nee, aber eben nochmal zum Wetter eben. Ich habe gefragt, weil bei uns ist heute, also es ist die letzten Tage schon schönes Wetter, aber heute ist das erste Mal so richtig geiles Wetter. Auch so, dass es draußen nicht nur sonnig, sondern wirklich warm ist. Und ich habe heute relativ lange auf meiner Fensterbank gesessen. Ich habe eine sehr große Fensterbank und darf ja gerade ansonsten das Haus nicht verlassen. Wegen Corona. Und genau, ich saß da und habe gelesen und die Sonne genossen und das war richtig, richtig geil und ich freue mich hart auf den Sommer. Auch wenn der Sommer wahrscheinlich ätzend heiß wird, aber trotzdem. Und ätzend anstrengend, so vom Arbeiten her, aber ich freue mich drauf. Ist
Ja.
mir nur heute nochmal aufgefallen, so. Das
Wobei ich gerade so zufrieden bin mit dem Wetter, weil es ist ja überhaupt nicht kalt, also bei uns zumindest nicht.
Ja, bei uns ist schon kalt.
Echt?
Also außer heute. Ja.
Ja, bei uns war es letzte Woche oder so. Ja, letzte Woche auch etwas kalt, aber die Sonne hat so geschienen, dass es in der Sonne trotzdem angenehm war eigentlich. Und jetzt windet es halt sehr, ist aber die Luft ist aber ziemlich warm. Und ja, das finde ich irgendwie super angenehm. Es ist genau mein Wetter. Ich mag es eigentlich sehr gerne, wenn es nicht so schönes Wetter hat. Aber weder zu warm ist noch zu kalt, sondern so ein Zwischending. Es darf auch noch leicht nieseln, das ist kein Problem. Bei uns zieht es die ganze Zeit rein. Wir haben ja so große Fenster. Und die sind absolut nicht winddicht. Wenn es jetzt so windet, zieht es die ganze Zeit rein. Und dann ist es drin noch relativ kühl. Und um dagegen zu wirken, kann man ja zum Beispiel ein Feuer anmachen, wenn man einen Ofen hat. Und wir haben auch so einen Schwedenofen. Und ihr habt ja auch einen, also deine Eltern oder wo du eben davor gewohnt hast bei deinen Eltern, habt ihr auch so einen Ho Ofen und heizt damit auch richtig. Die sollen ja aber alle komplett verboten werden.
Echt?
Ja. Also, mein Vater hat vorher was erwähnt, das habe ich jetzt aber wirklich nur von meinem Vater, dass sogar Pelletheizungen wieder stärker eingeschränkt werden sollen, beziehungsweise eigentlich gar nicht gewollt sind,
Holzöfen.
wegen der Feinstaubbelastung, ja. Weil im Moment anscheinend Öfen mehr Feinstaub ausstoßen als der Verkehr. Das ist jetzt nicht wirklich bestätigt, aber so aus dem Gespräch aufgegriffen.
Okay.
Das ist,
Fände ich jetzt spannend, da richtige Quellen mal zu haben, aber
ja,
das wäre ja
muss
vielleicht
ich.
dann ein Thema, wo wir in der nächsten Folge nochmal drauf zurückkommen können, wenn wir es überprüft haben. Aber das ist interessant.
Ja, ist jetzt eben nur so aus dem Gespräch, aber dass Öfen nicht mehr zugelassen werden, das weiß ich ganz sicher. Also wenn du jetzt einen neuen
Ja, okay, aber
Ofen.
das ist interessant, weil. Also klar, mit Feinstaubbelastung macht Sinn, aber so moderne Holzöfen sind ja durchaus effizienter von der Energiebilanz her als einige Heizungen, ne? Also das ist schon interessant.
Aber es geht. Also Holzöfen sind jetzt auch gar nicht so effizient. Das
Also wenn die
meiste geht.
ordentlich gebaut sind, hast du schon eine extrem hohe Effizienz. So gerade das Speicher-Kombiöfen, also so einer wie jetzt bei uns zum Beispiel
Ja.
steht. Der nutzt schon sehr viel Energie und es würde mich jetzt stark wundern, wenn eine klassische Ölheizung nicht signifikant weniger energieeffizient wäre.
Ja.
Weil ich habe das zwar selber nicht gelesen, ich weiß aber, dass meine Eltern sich da viele Gedanken drüber gemacht haben, bevor sie den Ofen, also wir hatten ja davor so einen ganz alten Kachelofen und klar, der war garantiert nicht effizient, aber bevor sie den neuen Ofen gekauft haben, haben die da sehr, sehr, sehr viele Gedanken sich gemacht und auch mit vielen Leuten gesprochen, jetzt nicht mit irgendwelchen Leuten, sondern mit so Leuten, die das halt beruflich machen.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, ich weiß es nicht genau selber.
mich hat's oder mich. Es ist auf jeden Fall eine Logik dahinter. Ich meine, klar, so ein Ofen. Ich meine, du verbrennst die Sachen und wo geht's hin? Ich meine, da kommt sicher einiges an Feinstaub oben raus.
Ja, gut, klar, ja.
Aber ich würde auch sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wo man ist. Ich meine, wenn jetzt der Feinstaub in so einem Dorf irgendwo aus dem Schornstein oben rausgepustet wird, dann ist ja Feinstaub nicht unbedingt. Ja gut, das bleibt natürlich schon auch lange in der Luft. Ich meine, so Tiermassenproduktion sind auch ein Problem, was Feinstaub angeht.
Ja,
Und die
gut, klar,
stehen ja auch im
wobei schon die
Land.
Frage ist, ob das auf.
Weil das setzt sich ja auch
Also,
wieder ab, weiß ich mein.
ja, schon klar, aber das ist ja wahrscheinlich schon eher in der Stadt ein Problem. Aber ja, das ist natürlich auch jetzt unnötig, eigentlich sich da so
Ja,
Gedanken drüber
müsste
zu
man
machen, weil letztendlich wissen wir es ja nicht.
nachlesen. Ja.
Ja, wir können es ja tatsächlich mal versuchen nachzulesen bis zur nächsten Folge.
Ja, oder als Thema sogar in der nächsten Folge mal
Ja,
zu
genau.
besprechen. Was hast du denn für ein Thema mitgebracht, wenn wir schon dabei sind, diese
Genau,
Folge?
ich wollte dich gerade mal fragen, wann hast du eigentlich das letzte Mal Käse gegessen?
Käse gegessen. Das dürfte eigentlich noch nicht so lange. Ah, wobei. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Wir haben Raclette-Käse im Kühlschrank liegen. Also ich werde in naher Zukunft mal wieder Käse essen.
Okay. Hast du schon mal, aber du isst schon regelmäßig Käse, ne?
Unregelmäßig, aber
Unregelmäßig,
ich
aber
esse
hast
auf
du
jeden
mal
Fall Käse.
versucht, wirklich komplett auf Käse zu verzichten?
Ja. Ich habe ja
Und
irgendwie 1,5 Jahre komplett vegan gegessen. Also.
ja, genau. Und ich ja auch. Und ich muss zum Beispiel sagen, aus meiner Erfahrung ist Käse schon das, was am schwersten ist, wegzulassen bei veganer Ernährung. Wie ist denn das bei dir? Was war für dich immer das Schwerste so?
Also jetzt beim veganen Essen das Schwerste
Ja.
weglassen. Ich würde sagen, also eigentlich habe ich überhaupt kein Problem bei irgendwas gehabt. Aber jetzt inzwischen, wo ich nur noch so halb vegan esse, esse ich am meisten an tierischen Produkten Eier. Weil ich Suppen, so vietnamesische oder asiatische Suppen mache und da eignet es sich einfach super, ein Ei reinzumachen. Und ja.
Okay. Genau, weil ich habe nämlich Käse mitgebracht als Thema. Also nicht ganz Käse, sondern tatsächlich Käsesucht. Und ja, es ist scheinbar so, dass Käse ein gewisses Suchtpotenzial hat.
Stimmt, ja. Das ist interessant. Ja.
Und ich bin da drauf gestoßen, weil wir heute beim Mittagessen hier in der WG es aus irgendeinem Grund von, ich weiß gar nicht mehr von was, ich glaube tatsächlich von veganer Ernährung hatten oder von Käse. Und dann hat jemand so eine Bemerkung fallen lassen, ja, Käse macht ja genauso süchtig oder süchtiger irgendwie als harte Drogen. Und dann dachte ich so, interessant, da muss ich mal nachforschen. So, und jetzt habe ich mal nachgeforscht und meine Findings werde ich jetzt hier präsentieren. Und zwar werde ich zuerst mal sagen, was ich rausgefunden habe, was quasi jetzt State of Knowledge ist. Also was man tatsächlich weiß oder zu wissen glaubt. Und danach habe ich noch einen relativ lustigen Artikel mitgebracht zu dem Thema, der ein relativ gutes Beispiel für nicht ganz so an Objektivität interessierter medialer Aufbereitung ist. So genau, aber
Nice.
erstmal der Grundding, es wurde, ich glaube, irgendwann 2015 kam von der University of Michigan oder Michigan, keine Ahnung, wie man den Staat ausspricht, einen US-Staat, eine Studie raus, die auch von relativ ernstzunehmenden Leuten durchgeführt und mitpubliziert wurde. Und die hat gezeigt, dass Käse tatsächlich ein Suchtpotenzial hat. Grundsätzlich haben die erstmal untersucht, Esssuchtstörungen, sprich, die haben sich angeschaut, was für Lebensmittel solche Verhaltensmerkmale dann in ihren Konsumenten vermehrt auslösen, die man unter die Verhaltenssüchte deuten könnte. So. Und nachdem diese Studie rausgekommen ist, haben dann natürlich erstmal relativ viele so Online-Zeitungen und sowas vor allem drüber geschrieben. Und was da immer wieder auffällt in diesen ganzen Artikeln, ich habe da ungefähr 10 von mal so überflogen, ist, dass die aus der Studie, ja, aus irgendeinem Grund, ich bin mir nicht so ganz sicher, warum, ich muss auch sagen, ich habe die Studie nicht komplett gelesen, aber ich habe weite Teile der Studie gelesen und vor allem auch die wichtigen Teile, also gerade den sehr ausführlich geschriebenen Abstract, aber schon auch das Studiendesign und so. Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum die das so rausgegriffen haben, aber diese ganzen Artikel haben sich eben den Käse rausgegriffen und schreiben, dass das Casein, also ein Milchprotein, was in Käse sehr, sehr, sehr konzentriert vorliegt, weil Käse eben aus einer vielfachen Menge Milch gewonnen wird und deswegen dieses Casein sich da aufkonzentriert. Und wenn man das verdaut, dann schüttet letztendlich das Gehirn Dopamin aus. Und Dopamin ist ja ein Belohnungshormon oder ist ein Glückshormon, gehört zum Belohnungssystem. Ist also ähnlich wie andere Endorphine, die zum Beispiel nach dem Sport oder so ausgeschüttet werden und ist auch oft in Verhaltenssüchten integriert. So, und das ist erstmal das, worauf sich diese Artikel dann sehr weit bezogen haben, die nämlich alle diese Findings von der Studie aufbereiten, nämlich dass vor allem Käse süchtig machen könne. So, jetzt muss ich das ein bisschen kontextualisieren, weil das, was in der Studie selbst tatsächlich steht, es ist nicht falsch, was die schreiben, aber ist ein bisschen differenzierter natürlich. Aber ja, wie gesagt, genau. Jetzt in der Studie selbst steht erstmal in den Results, also quasi in der Zusammenfassung von den Ergebnissen, dass vor allem stark verarbeitete Lebensmittel, also Industrieprodukte, die viel Zucker, viele Fette und viele leicht aufnehmbare Kohlenhydrate enthalten, so Verhaltensweisen zu beeinflussen oder zu begünstigen scheinen, die auf eine Verhaltenssucht hinweisen können. Was darunter zu verstehen ist, da komme ich auch dann später nochmal drauf. Und Ashley Gerhardt, eine der Doktorinnen, die diese Studie mit verfasst hat, sagt in einem Interview, dass das wahrscheinlich zurückzuführen ist auf eine evolutionäre Entwicklung, dass nämlich Dinge, die wie Nüsse oder Beeren, die hohe Gehalte an Fetten oder Kohlenhydraten oder auch Zucker enthalten haben, früher als Nahrungsmittelsuche noch ein Thema war bei unseren Vorfahren, mal eben sehr positiv waren und deswegen sich dieser Mechanismus entwickelt hat, dass der Körper Belohnungshormone ausschüttet, eben Endorphine oder in dem konkreten Fall Dopamin, wenn man solche Nahrungsmittel gefunden hat, um den Menschen dann dazu zu bringen, noch mehr davon zu finden, weil das halt eine Überlebenssache war, ne? Das ist aber, also das ist die These von der, die halt so da dazu hat, so ein bisschen. Das ist aber, soweit ich das verstanden habe, jetzt nicht irgendwie krass dann noch weiter untersucht, aber es ist natürlich jetzt auch nicht so. Ist ja naheliegend eigentlich, ne? So, trotzdem. Wie kommen die jetzt überhaupt drauf, dass man süchtig werden könnte nach Lebensmitteln und vor allem nach Käse? Jetzt können wir uns erst nochmal vielleicht ganz kurz anschauen, wie denn eine Sucht, und wir sprechen hier von einer Verhaltenssucht, also einer bestimmten Art von Sucht, definiert ist. Und es ist in diesem internationalen Disorder-Katalog, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, aber das ist im Prinzip so eine Klassifikation, die international anerkannt ist, wo Krankheiten definiert sind. Und eine Verhaltenssucht ist da definiert durch 7 Merkmale, von denen mindestens 3 für ein Individuum innerhalb eines Jahres belegbar wahr sein müssen. Und wenn das halt so ist, also wenn mindestens 3 dieser Merkmale über ein Jahr verteilt immer wieder auftauchen bei jemandem, dann hat diese Person wahrscheinlich eine Sucht. Das sind 7 Merkmale. Wichtig davon ist, dass die ersten 2 die reichen, wenn eins davon festgestellt wird. Und diese ersten 2 sind eine Toleranzentwicklung oder Entzugserscheinung. Wenn eins davon wahr ist, dann wird quasi kann eine Sucht sofort diagnostiziert werden. Und dann gibt es aber eben noch 5 weitere und davon müssen mindestens 3 wahr sein, damit eine Sucht diagnostiziert werden kann. Und das sind viel oder überkandideltes Zeitinvestment in diese Tätigkeit. Wenn man jetzt halt zum Beispiel extrem viel Zeit damit verbringt oder auch mit den Folgen von übermäßigem Essen verbringt, wäre das so eine Sache. Dann eine Dosissteigerung, dass man, um denselben Effekt zu erreichen, immer mehr von der eigentlich klassischerweise Droge, aber in dem Fall dann eben Essen zu sich nehmen muss. Dann ein Craving und ein Kontrollverlust. Also so ein Craving heißt ein ungezügeltes Verlangen vielleicht. Und vor allem ein nicht stoppendes Verlangen, dem man sich auch nicht entziehen kann. Nach dem Mittel. Viel Zeitinvestment hatten wir schon. Genau, kommt anderem in die Quere, also wenn es quasi andere Bereiche des Lebens beeinflusst. Und Weiterbenutzung oder Weiterführung des Verhaltens, obwohl man offensichtlich negative Konsequenzen wahrnimmt. Also eben, wenn mindestens 3 von diesen Kriterien wahr sind oder wenn die ersten 2, nämlich eben Toleranzentwicklung oder Entzugserscheinung wahr sind, dann kann man eine Sucht diagnostizieren. Erstmal laut diesem Krankheitskatalog. So. Und jetzt ist es so, dass Essenssucht generell, es gibt zwar Essstörungen, aber Essenssucht ist kein, bis jetzt zumindest kein anerkanntes Krankheitsbild, ne? Und jetzt hat diese Ashley Gerhardt, eine der Mitautorinnen dieser Studien auch, hat lange vorher schon, als sie noch in Yale war, den Yale Food Addiction Scale, also den Yale Essenssucht Skala entwickelt. Und es ist im Prinzip ein Fragebogen, der anhand von verschiedenen Fragen zu klassifizieren versucht, wie nah jemand an etwas ist, was man vielleicht irgendwann mal als Essensstörung oder Essenssucht klassifiziert, wenn das jemals halt offiziell klassifiziert wird. So, und diese Studie hat jetzt letztendlich verschiedenen Gruppen, so mittelgroß war allerdings nur die Stichprobe, das waren so knapp unter 500 Leuten insgesamt, diesen Scale Essence Yale Food Addiction Scale vorgelegt und hat die denen ausfüllen lassen. Und genau, da kam jetzt vereinfacht gesagt eben raus, dass vor allem Käse halt so ein Nahrungsmittel ist, was sehr stark dem entspricht, was man dann vielleicht als Verhaltenssucht oder sehr stark das auslösen kann, was man dann als Verhaltenssucht klassifizieren könnte. Woher jetzt, wie gesagt, dieser Artikel das mit dem Milchprotein, Casein und mit dem Dopamin haben, das wird schon stimmen. Ich habe nur nichts in der Studie, die die zitieren, gesehen, wo das drinnen steht. Und diese Studie ist bei den meisten von denen das Einzige, was zitiert wird. Es ist auch interessanterweise immer diese Studie. Es gibt zu sowas zwar mehrere Studien, aber die scheint irgendwie special zu sein, was die Findings angeht, was ja auch immer so ein bisschen so ein Grund zur Vorsicht ist, wenn eine einzelne Studie irgendwie Thesen für Schlagzeilen liefert, aber die scheint schon ganz okay zu sein. Also sowohl vom Studiendesign her habe ich jetzt nirgendwo große Kritik gefunden. Ich habe es mir auch selber durchgelesen und ich bin da jetzt halt leider nicht bewandert genug, um das selber gut beurteilen zu können, aber mir ist zumindest jetzt nichts aufgefallen, was irgendwie krass problematisch ist, aber vor allem, weshalb ich glaube, dass die okay ist, diese Studie ist, dass eben diese Publizisten allesamt ziemlich zu wissen scheinen, was sie tun. Genau. So, jetzt erstmal soweit und genau, scheinbar kann man eben insofern nach Käse süchtig werden, allerdings ist es eben da wichtig zu sagen, das ist eine Verhaltenssucht und es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Käse per se süchtig macht, sondern es ist halt so, dass du, wenn du halt bestimmte Prädispositionen hast, diese Symptome, die denen einer Sucht entsprechen, entwickeln kannst. Und natürlich gibt es so Sachen wie Essstörungen und scheinbar ist es eben so, dass man dazu auch Krankheitsbilder assoziieren kann, die nahelegen, dass es jetzt nicht nur an der Person selber liegt, sondern dass es da tiefergreifende Mechanismen gibt, über die man vielleicht selber nicht so Kontrolle hat, wie eben bei anderen Süchten auch. Genau, das ist letztendlich das, was bei Käse das Ding ist. Und jetzt ist es halt so, dass gerade bei diesen Verhaltenssüchten relativ viele Drogen, die dann unter Substance Abuse fallen, also Substanzmissbrauch oder so, keine Ahnung, wie man das dann übersetzt, aber eben Drogenmissbrauch, haben ähnliche Arten von Sucht, die sie auslösen können, aber natürlich mit ganz anderen Folgen und auf einem ganz anderen Level. Aber die können eben auch diese letztendlich verhaltensbedingten Süchte auslösen und nicht nur in Anführungsstrichen körperliche Süchte. Und deswegen wird es damit verglichen. Oft. Das heißt jetzt nicht, dass man das irgendwie kleinreden muss oder dass das Quatsch ist, ne? Es ist nur trotzdem ganz interessant, weil nämlich ich jetzt gleich dann dazu kommen werde, was da einige Schlagzeilen so draus machen aus diesen Findings. Aber an der Stelle vielleicht erstmal die Frage, war das jetzt ungefähr verständlich, was da Sache ist? Oder hast du jetzt Fragen, die dir sofort im Kopf geschossen sind?
Nicht direkt, nee. Ich fand es relativ verständlich. Eben ist es ja ein ähnlicher oder vergleichbarer Mechanismus, wie man es eben von anderen Sichten auch kennt. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich jetzt so sagen würde, ich weiß das, ist, dass ja bei Essstörungen es schon oft auch wichtig ist, was halt sonst in dem Leben von den Menschen dazukommt. Du hast es, glaube ich, erwähnt.
Ja, genau.
Ich glaube, du hast es gerade da erwähnt, wo ich kurz in den AFK-Channel verschoben wurde und ich nicht gehört habe. Aber eben, das ist ja auch noch wichtig.
Ja, generell bei Verhaltenssüchten, wo das ja drunter fällt, ist es ganz wichtig zu sagen, es ist halt nie das, worauf die Sucht dann aufbaut, also in dem Fall das Essen, was selbst schuld ist daran, dass die Sucht da ist, sondern die Sucht ist ein Krankheitsbild, was eben unter anderem dieses Essen zum Objekt hat, aber ausgelöst wird durch andere Umstände. Ja, im Prinzip die Welt ist schuld. Also klar, irgendwas braucht es, wonach man süchtig werden kann, aber du kannst halt nach sehr vielen Dingen süchtig werden. Das hatte ich ja auch bei meiner Arbeit zu Computerspielen eben sehr oft, dass ich das Leuten erklären musste, dass Computerspiele an sich nicht das Problem sind, obwohl man natürlich danach süchtig werden kann, aber du kannst halt nach allem süchtig werden. So. Also nicht, das ist jetzt übertrieben gesagt, ne, aber Verhaltenssüchte lassen sich schlecht blamen, also die Schuld kann man schlecht dem Medium an sich geben. So.
Und was mir noch am Anfang eingefallen ist bei diesem Protein, oder eine Frage, die mir eingefallen ist, das ist ja ein tierisches Protein und wie ist das, weißt du, hast du zufällig was gelesen, wie das in anderen Lebensmitteln, also tierischen Produkten ist? Also ist das in Fleisch auch drin oder ist es jetzt speziell
in Milch? Also das ist ein Protein, was speziell in Milch ist. Allerdings ist es so, dass eben weil Käse aus einer vielfachen Menge Milch hergestellt wird und da viele Stoffe dann rauskommen und dieses Casein da allerdings sich eben stackt, also quasi sammelt und nicht rausgedünnt wird, ist es da halt sehr, sehr, sehr hoch konzentriert drin. Und deswegen ist es da ein Problem scheinbar. Aber das ist jetzt nur ein Vergleich zu Milch. Ich weiß nicht, wie das bei anderen tierischen Produkten generell ist. Nee.
Und bei diesem Craving oder dieses, hast du es gelangt, extremes Verlangen oder sowas, ist mir noch die Frage gekommen, kennst du das?
Ich weiß es natürlich nicht, ob ich es wirklich kenne, weil ich nie mit einer Sucht diagnostiziert wurde klinisch und ich deswegen nicht weiß, ob jemand, der sich damit richtig auskennt, weil mir nie jemand, der sich damit richtig auskennt, gesagt hat, ob das, was ich fühle, jetzt unter eine Sucht fällt oder nicht.
Ich meine jetzt auch gar nicht so die klinische Variante davon, sondern ob du sagen würdest, dass du es kennst, dass man so ein starkes Verlangen nach zum Beispiel Käse hat oder Fleisch.
Tierischen Produkten. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht, nee. Wobei ich auch glaube, dass dieses Craving nicht nur extrem stark sein muss, sondern das kann sich, glaube ich, auch durch so eine Persistence, also eine Hartnäckigkeit auszeichnen. Und das ist vielleicht, dachte ich mir, ist sicher was anderes, aber ist vielleicht vergleichbar mit dem, wenn man so eine Schüssel Chips vor sich stehen hat und nicht aufhören kann, die zu essen. Ich weiß
oder
es nicht.
Oder eben Zucker ist ja auch was, wo manche Leute, da merkt man so richtig, die haben so ein Verlangen dann irgendwie nach Gummibärchen oder sowas.
Aber das ist auch so manchmal hat man das dann. Also das kenne ich schon. Eben,
bei mir so nach Süßem fast gar nicht. Aber eben bei vor allem Fleisch oder generell Tierprodukten würde ich sagen, kenne ich das, dass ich manchmal so ein Verlangen danach habe, das irgendwie Fleisch zu essen oder sowas.
Okay, nee, das ist bei mir andersrum. Also ich kenne das von Gummibärchen, das ist selten, aber manchmal habe ich das, dass ich mir so, also sehr selten, aber so einmal alle 2 Monate wahrscheinlich, wenn ich es jetzt quantifizieren müsste, habe ich das, dass ich so einen unglaublichen Drang da drauf habe, aber das ist meistens auch dann nur so eine halbe Stunde, dann ist wieder weg. So ist auch egal, ob ich es dann hatte oder nicht. Aber
aber eben bei mir auch, also oder beziehungsweise ist eben auch selten und ist nichts, mit dem ich irgendwie nachgehen muss, dann sage ich mal oder so. Aber oft ist es dann so, dass ich dann eben denke, oh ja, stimmt, ich habe auch schon länger irgendwie kein Fleisch mehr gegessen oder Käse oder sowas und mir dann halt auch eben mal wieder was mache. Meistens dann ist es sowas, ja, da habe ich so richtig Lust drauf, nehme mir vor, ich mache mal wieder Fleisch und dann so 3 Wochen später oder so mache ich dann irgendwann mal Fleisch. Aber ich freue mich dann einfach 3 Wochen drauf. Das ist irgendwie ganz witzig.
Ja.
Aber doch, ich würde sagen, ich kenne das, aber eher bei Fleisch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit dem Käse vergleichen kann. Aber
Das weiß ich auch nicht,
ja.
aber ist auf
Wahrscheinlich
jeden Fall
nicht mit dem
interessant.
Protein auf jeden Fall.
Ja, wahrscheinlich nicht. Und man muss ja auch sagen, das habe ich ja auch vorhin gesagt, dass in der Studie geht es jetzt nicht nur per se um Käse, sondern um processed food, also um
Ah ja.
Industrielebensmittel im Prinzip, die halt hohe Mengen an Kohlenhydraten, die schnell freisetzbar sind, hohe Mengen an Fetten, hohe Mengen an Zucker enthalten.
Ja.
Und man muss dazu auch sagen, dass problematisch vor allem Industriekäse ist scheinbar. So guter Käse ist überhaupt gar kein Problem, ne? Und das ist auch generell, wenn man halt gerne Käse mag oder so,
Echt?
das ist
Aber
kein, ist natürlich kein Problem so.
ach
Ich
so,
fand es
ja.
nur.
Ja, klar, eben, weil wir reden natürlich jetzt von was ganz anderem zwischen Sucht und Verlangen nach Käse. Ist ja also ganz was
Ja, genau, eben.
anderes. Aber ich würde sagen, wenn, dann ist es bei mir oft nach so einem richtig gutem, also auch besonders kräftigen und Käse, der wirklich nochmal
Ja,
schmeckt. Ich meine, so
eben.
Industriekäse schmeckt ja nichts. Also
Genau, eben.
das,
Das ist auch bei mir das, wo ich mir so dachte, okay, interessant. Weil das kenne ich von mir zum Beispiel auch gar nicht. Also das ist sicher auch was, was man halt sich antrainiert oder abtrainiert. Daran wird es liegen.
Ja, wir
Aber wenn
haben
ich Bock
wahrscheinlich
auf Käse
auch.
habe, habe ich halt Bock auf geilen Käse, so nicht auf so komischen Ekelscheiß.
Wir sind wahrscheinlich auch beide auch über unsere Familien etwas verwöhnt, was Nahrungsmittelqualität angeht.
Ja gut, was heißt verwöhnt? Also klar, sicherlich. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass so ein gewisses Level an gesunder Ernährung ist jedem und jeder möglich.
Ja,
Natürlich jetzt
aber
nicht
machen die
unbedingt auf
meisten
dem,
nicht.
machen die meisten nicht, nee, aber trotzdem, das hat nicht nur was mit verwöhnt zu tun. Auch, aber nicht nur. Aber
Ja.
trotzdem, zurück
Ja, sorry.
zum Eigentlichen. Alles gut, alles gut. Ich habe ja gefragt, ob du Anmerkungen oder Fragen hast. Ich wollte jetzt noch kurz hier einen Artikel vorlesen, der auch auf diese Studie eingeht und der sehr lustig ist, finde ich. Vielleicht ganz kurz dazu, ich werde in den Quellen einen Artikel verlinken, den ich relativ gut finde dazu, weil er ordentlich die Quellen angibt und auch relativ sachlich ist. Dann werde ich natürlich die Studie an sich verlinken, dann noch ein Symposium, wo einige WissenschaftlerInnen sich darüber Gedanken gemacht haben, inwiefern Essenssucht tatsächlich sinnvoll ist zu klassifizieren. Und ein Interview mit einer der Mitautorinnen dieser Studien. Das ist das, was ich in die Quellen schreiben werde. Den Artikel, den ich jetzt vorlese, den ich einfach nur aus Unterhaltungszwecken jetzt mir noch rausgesucht habe, weil ich den sonst schrecklich finde als Quelle, würde ich den niemals benutzen. Ich habe den nur, bin da bei meiner Quellensuche drauf gestoßen. Den werde ich in der Beschreibung verlinken, aber nicht in den Quellen. So, also, der Artikel ist vom Business Insider, auch vom 25. Dezember 2015. Eben auch um die Zeit, wo die Studie rausgekommen ist und bezieht sich auch auf diese Studie. Und der Titel ist: Ist Parmesan das neue Crystal Meth? Laut einer Studie kann Käse so abhängig machen wie harte Drogen. Was schon mal kurz dazu als Kommentar eine zumindest ambivalente Aussage ist, weil ja, im Prinzip sagt die Studie eben genau das, es kann vielleicht sein, dass das so sein könnte, aber so wie das hier geschrieben ist, ist natürlich vollkommener Quatsch. So, aber jetzt wird es erst richtig gut. Pass auf. Einmal probiert, macht er sofort abhängig. Und das Brisante, es gibt den Stoff ganz legal zu kaufen. Man muss gar nicht lange suchen. In jedem Supermarkt werden Süchtige schnell fündig und bereitwillig bedient. Und wer es etwas härter braucht, geht vielleicht gleich zu seinem Lieblingsdealer ins Fachgeschäft. Ich meine, klar, das ist jetzt satirisch geschrieben, aber trotzdem. Die Rede ist von Käse. Unzähligen Sorten gibt es, ja genau. Also ich habe richtig gelesen, das ist nur falsch geschrieben. Fast jeder hat eine oder mehrere Lieblingssorten. Dieser Schmelz, diese Würze, dazu noch das Aroma und der Duft. Für viele bleibt ihr erstes Käseerlebnis einfach unvergesslich. Ganz kurz, ich habe keine Ahnung, wann ich das erste Mal Käse gegessen habe.
Ja,
Also
klar.
Entschuldigung, aber wer in diesem Land erinnert sich noch an sein erstes Käseerlebnis?
Ich
Das ist
hatte schon
vielleicht.
Käseschnuller als Kind, das.
Ja, eben, keine Ahnung. Also vielleicht, wenn du irgendwo aufwächst, wo es halt weniger selbstverständlich ist, sowas zu essen, ne? Aber ich weiß nicht, hier erinnert sich, glaube ich, keiner dran. Egal. Für ihn ist es auf jeden Fall, und es ist ein R, ja, ist ein Autor. Es ist auf jeden Fall scheinbar unvergesslich. So. Das fand ich eigentlich schon den lustigsten Part. Jetzt gehen die danach, gehen die noch so ein bisschen drauf auf die ja, Details ein, aber halt auch auf so eine Art hier. Es gibt noch ein paar gute Gründe dafür, warum ihr nicht die Finger vom Gorgonzola, Pecorino oder Emmentaler lassen könnt. Laut einer Studie, und da ist jetzt diese Studie verlinkt, der University of Michigan hat Käse ein enorm hohes Suchtpotenzial. Achtung, vergleichbar vielleicht allein mit harten Drogen wie Crack oder Heroin. So, jo, was
Ja, die
zum Fick?
Klassiker, die man halt auf dem Kindergartenspielplatz bekommt.
Ja, klar. Schuld daran ist der Stoff Casomorphin, der sich bildet, wenn das Milchprodukt enthaltene Casein im Magen verdaut wird. Bla bla. Dieser kann die Bluthirnschranke passieren und stimuliert einige Rezeptoren im Gehirn. So entsteht ein Wohlgefühl. Bla bla, genau. Ja. So in dem Stil geht es dann weiter. Dann nächste Unterüberschrift: Fällt Käse bald unter das Betäubungsmittelgesetz?
Camembert ist kein Brokkoli, Jonathan.
Ja, stimmt. Camembert ist kein Brokkoli. Eigentlich könnten wir das Video auch mal verlinken. Vielleicht ganz kurz für alle, die es jetzt nicht verstanden haben: Yannick hat gerade angespielt auf ein Interview mit der ehemaligen oder einer ehemaligen Drogenbeauftragten der Bundesregierung, die mal den berühmten Satz gesagt hat: nur weil was? Nur weil, was hatten die, was war denn der Vorsatz
Nur
davon?
weil Alkohol legal ist,
Ist,
oder?
genau, nur weil Alkohol legal ist, ist Cannabis kein Brokkoli. Und da
Das
wurde und wird
wurde,
sich seitdem fleißig drüber lustig gemacht, weil es
ja,
natürlich ja, eine dumme
der Satz
Aussage
ist
ist.
sehr bekannt geworden. Ja, und Brokkoli eben, wem das nicht sagt, das ist so ein Codewort für Gras, oft
Ja, das, ja, genau.
verwendet wird. Ja, ich hab auch noch eine lustige Käsestory.
Ja, erzähl, weil ich bin jetzt fertig. Ich wollte nur kurz diesen wirklich sehr übers Ziel hinausgeschossenen Artikel noch negativ erwähnen. Das war mir
Ja,
ein Herzensanliegen. Aber ich bin jetzt
weil,
auch fertig.
weil gerade hier in Süddeutschland oder ich meine dann auch mit der Schweiz und hier den Bergen und so weiter, ist ja natürlich schon eine Käseregion, wo es auch wirklich sehr guten Käse gibt. Und wenn man jetzt hier oder dann auch Richtung Frankreich natürlich und so, ist ja Käseland absolut. Und in anderen Ländern ist es natürlich nicht so. Zum Beispiel in Neuseeland. Da ist es durchaus so, dass wenn man da im Laden Käse kauft, dass es, ja, dass man so einen Plastikblock bekommt, mit dem man kaum mit Käse vergleichen kann.
Man muss auch
Und
ganz kurz, wenn ich mich einmal ganz kurz einklinken darf, dazu sagen, dass problematisch tatsächlich vor allem eben Industriekäse ist. Und zwar so problematisch, dass das von Lebensmittelaufsichtsbehörden beobachtet wird. Und zwar nicht nur hier, sondern tatsächlich sogar in Ländern wie den USA, wo sowas ja, könnte man jetzt böse unterstellen, eher spät als früh passiert. Und generell Fettleibigkeit, das sind jetzt auch wieder Studien aus den USA, das ist hier wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber definitiv auch ein Problem, halt ein Riesending ist und auch extreme Gesundheitskosten zum Beispiel verursacht.
ja, und das kann man natürlich bei so einem Käse, also ich weiß nicht genau, wie es in den USA ist, aber man kann sich ja vorstellen, diese Käsewürfel, kann man sich ja auch denken. Das
Ja.
ist echt eine Scheißqualität, unter anderem in Neuseeland auch. Aber in Neuseeland ist es durchaus auch angekommen, da qualitativ hochwertigen Käse zu produzieren, beziehungsweise das zu versuchen. Und als ich da mit meiner Familie mal auf so einer Farm war und wir mit der Familie, also auf dieser Farm ein bisschen geredet haben. Die hatten halt Neuseeland-typisch Schafe und haben unter anderem ihren eigenen Käse gemacht. Haben sie eben uns den, ja, natürlich aus Deutschland wollten sie natürlich ihren Käse anbieten, weil sie sehr stolz darauf waren, dass sie eben einen gescheiten Käse produzieren würden. Und dann, ja, hat sie gleich angefangen zu erzählen, dass da welche mit dem Hubschrauber aus Auckland am Nachmittag dann anfliegen würden, irgendwelche VIPs, die dann ihren Käse probieren würden, weil der so krass gut wäre und in ganz Neuseeland bekannt und so weiter. Und dann hat sie eben uns diesen Käse gegeben. Und der war wirklich nicht gut. Das war so witzig. Wir saßen alle da und haben ihren Käse probiert. Und es war halt einfach so ein, ja, mittelguter Käse, den man jetzt hier vielleicht, ja, so im Edeka oder sowas bekommen würde, aber es war einfach echt nichts Besonderes. Und sie waren halt super stolz. Ich meine, klar, also der kam dann am Tag tatsächlich, so waren wir dann schon weg, aber irgendwelche so super reiche Leute im Hubschrauber angeflogen. Aber, und da kann man natürlich verstehen, dass sie da stolz drauf war, wenn die Leute extra kommen, um ihren Käse da irgendwie zu probieren. Aber es war trotzdem irgendwie sehr lustig, weil der Käse echt nicht gut war.
Ja, das
Vielleicht
ist
lag es aber
ein
auch
bisschen
an,
schade auch.
ja, vielleicht war es aber auch irgendwas ganz Besonderes, was wir nicht verstanden haben. Das ist ja manchmal bei Geschmäckern so.
Vielleicht, ja, soll es ja auch bei Wein geben, unter
Ja.
anderem, manchmal.
Geschmäcker, ja. Das ist ja, Käse ist ja auch so eine Feinkost. Das ist ja,
Ja, aber ja, so
was ja,
halb.
natürlich, Käse.
Es ist eine Feinkost, aber es ist ähnlich wie andere Feinkosten. Es gibt es als Feinkost, aber es gibt es
Also,
auch als räudig.
ja, klar. Ja. Gerade wenn man jetzt eben von diesem Suchtkäse redet, sage ich mal, ist ja eben auch nicht unbedingt die Feinkostvariante
Ja,
davon
oder so
gemeint.
Käse in der Tube oder so, so also kulinarische Sünden.
Erdbeerkäse.
Ja,
Kennst du das
Erdbeerkäse
Meme
stelle
noch?
ich mir noch, würde ich eher essen als Käse in der Tube. Also Erdbeerkäse fände ich wirklich interessant. Und so, Kä so Sprühkäse ist
Erdbeerkäse.
wirklich, das ist never ever, würde ich zulassen, dass das in meinen Mund kommt, ey.
Oh.
Also Entschuldigung, aber.
Huiuiui. Ja, damit, das ist heftig. Ja, aber eben, also sonst Käse würde ich auf jeden Fall als Feinkost bezeichnen. Ich meine, auch
Ja,
so ein,
das stimmt.
wenn man das isst irgendwie bei einem Aperitif oder als Nachtisch oder also nicht Nachtisch im süßen Sinne, sondern so als Käseplatte nach dem Essen irgendwie.
Ja.
Ja, ist es ja auch ähnlich wie zum Beispiel Oliven. Und Oliven wären das Thema, was ich mitgebracht habe, weil ich ja unter anderem an einem Olivenstand arbeite, an dem wir auch Käse verkaufen. Als Feinkost oder ein Feinkostmarktstand. Und da verkaufen wir Olivenkäse und eben andere so Antipasti-Sachen und Kram. Und Oliven sind bei uns eben so das Hauptding und eine ganz interessante Sache, weil es auch so ein ja, Feinkost-Produkt ist, wie jetzt Wein oder Tee, was wir in dem Podcast öfters mal drüber geredet haben, wo es sehr viele verschiedene Variationen von gibt. Und man auch sehr, ja, einen sehr interessanten Geschmack richtig gestalten kann mit so Oliven. Also wirklich in jedem Produktionsschritt, je nachdem, wie man sie verarbeitet, am Ende ein Produkt rauskommt, was besonders ist und ganz, ja, auf ganz viele Feinheiten geachtet werden kann. Und das Interessante, wie aber, oder was, ja, wie auch bei anderen Produkten, wie jetzt, ja, Wein eigentlich auch, ist, dass bei Oliven das auch erstmal, ja gut, das ist bei Wein nicht wirklich so, aber es ist eigentlich gar nicht verträglich ist, beziehungsweise man, also verträglich schon, aber man es nicht wirklich essen kann. Ich meine, wer schon mal eine Olive von einem Baum direkt gegessen hat, weiß, dass die nicht wirklich genießbar sind. Das war das Wort genießbar. Was natürlich bei Weintrauben schon so ist, aber auch eine Weintraube schmeckt Weinbeere. Eine
Ja.
Weinbeere schmeckt ja direkt von der Rebe nicht so besonders gut und wird dadurch die Verarbeitung ja eigentlich besser. Oder liege ich da
Ja,
falsch?
wobei, ja, also die schmecken schon lecker so.
Echt, ich
Also
finde
wenn die reif sind, finde ich sie schon geil.
ja. Ja, aber Speisetrauben sind natürlich was anderes.
Ja, aber auch Weintrauben. Also
Ja, stimmt.
das.
Ist vielleicht kein gutes Beispiel. Weil Weintrauben,
Also
ja, klar, kann man
kann
auf
man
jeden
jetzt
Fall
drüber
gut
streiten,
essen.
ob Wein dann noch besser ist, ne? Aber trotzdem, das
Ja, vor
Problem
allem
bei
auch was ziemlich
Weintrauben ist eher,
anderes.
dass wenn du sie zum falschen Zeitpunkt isst, dann können die schon reif sein und du kannst aber nur Spritzmittel drauf haben und dann sitzt du halt den restlichen Tag über dem Klo. Aber.
Oh, ja, gut, das ist ja auch ein Thema. Ja. Nee, bei Oliven ist es auf jeden Fall so, dass sie ungenießbar sind. Hast du schon mal eine Olive direkt vom Baum gegessen?
Ja, ziemlich sicher. Allerdings erinnere ich mich kaum noch dran, wenn überhaupt, weil da war ich. Wir waren in Griechenland mal Oliven ernten tatsächlich zusammen, weil meine Großeltern da ein Haus hatten und da stand auch ein Olivenbaum und den habe ich mit meinen Eltern einmal oder vielleicht sogar zweimal geerntet. Aber da war ich jung, also ich erinnere mich nicht mehr wirklich dran. Nee.
Ja, also ich habe immer in Mallorca Oliven gegessen und in Italien auch vom Baum. Und es schmeckt absolut scheiße und ist ungenießbar. So, ich habe es trotzdem immer gemacht. Weil giftig ist es nicht. Wenn man lange drauf rumlutscht, dann werden die irgendwann auch besser. Und im Prinzip macht man auch das Gleiche in der Verarbeitung, weil diese Oliven werden, ist eben die Frucht von dem Olivenbaum und werden geerntet. Und danach dann, je nachdem, wann sie geerntet werden, unterschiedlich verarbeitet. Und diese Erntezeit ist tatsächlich von Oktober bis ja, März oder ja, Anfang März. Und je nachdem, in welcher Zeit man die Olive erntet oder die Oliven erntet, sind sie natürlich unterschiedlich reif und verändern da auch ihre Farbe. Das heißt, der Unterschied zwischen einer grünen und einer schwarzen Olive ist im Grunde genommen erstmal nur die Erntezeit und nicht die Sorte der Olive. Natürlich gibt es auch noch ziemlich verschiedene Sorten. Und die Anbaugebiete machen auch noch einen sehr großen Unterschied. Aber grundsätzlich ist der Unterschied bei der Farbe erstmal die Zeit, wann sie geerntet werden. Und grüne Oliven, was ja, ja ein Großteil der Oliven sind, die man isst, sind unreife Oliven, die eigentlich viel zu früh geerntet werden und dadurch auch noch sehr bitter sind. Und dann in der Nachverarbeitung in einer Lauge, also Natronlauge, aber das sind dann. Also es gibt ganz verschiedene Chemikalien und Mischungen aus Chemikalien, die man da, indem man die einlegen kann, werden die Bitterstoffe dann entzogen und anschließend wird es dann eben in einer Salzlake oder Öllake eingelegt und die werden dann eben so auch haltbar gemacht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel unser Marktstand die geliefert bekommen in so großen Containern oder halt so Dosen, dann sind sie erstmal eben sehr salzig in dieser Lake und müssen entwässert werden. Das bedeutet, man entzieht dann den Oliven wieder das Salz oder einen guten Teil vom Salz, je nachdem, wie salzig man sie natürlich haben möchte, und kann sie dann weiterverarbeiten. Bei schwarzen Oliven wird das nicht unbedingt gemacht. Die werden eben zum Teil ohne, also nicht mit einer Lauge, bearbeitet, um die Bitterstoffe zu entziehen. Deswegen sind dunkle Oliven oder schwarze Oliven manchmal auch oder oft bitterer als grüne Oliven, weil eben diese Bitterstoffe nicht entzogen wurden. Ursprünglich aber die grüne Olive viel bitterer war, nur halt, dass es entzogen wurde.
Okay, aber das ist spannend, weil ich habe, glaube ich, wenn ich Oliven gegessen habe, immer, wenn dann grüne gegessen, die bitterer waren, aber dann war das wahrscheinlich genau deswegen, weil es da halt nicht so stark entzogen wurde dann und
Ja,
ich keine schwarzen gegessen habe, wo es wenig war.
der dritte Punkt, nämlich in der Nachbearbeitung werden grüne Oliven geschwärzt. Das heißt, die meisten schwarzen Oliven sind nicht wirklich schwarze Oliven, sondern entweder komplett grüne oder welche zwischendrin, die dann mit Eisengluconat geschwärzt werden. Also, das
Okay.
kennt man ja von diesen Oliven auf der Pizza, diese ganz clean aussehenden schwarzen Oliven, das sind alles grüne Oliven, die geschwärzt werden.
Okay. Und wie werden die geschwärzt?
Mit eben diesem Eisengluconat. Das ist einfach
Okay.
ein Farbstoff, der aber, soweit ich weiß, überhaupt keinen negativen Effekt hat. Im Gegenteil, dieses Eisen kann der Körper sogar verarbeiten. Also aufnehmen und man hat dadurch noch mehr oder noch eine Eisenquelle, was ja immer oder nicht immer, aber in den meisten Fällen ganz gut ist, gerade für Frauen ja auch.
Ja.
Genau, und das ist bei der Verarbeitung natürlich für zum die Olive essen als Ganzes. Interessant ist aber, dass 90% der Oliven zu Öl verarbeitet werden. Ist ja relativ logisch, wenn man sich überlegt, wo überall Olivenöl drin ist und wie viel man Olivenöl benutzt. Aber ja, trotzdem ist es für mich erstmal eine Überraschung gewesen, weil für mich Oliven immer was sind, was man als Ganzes isst. Und natürlich Olivenöl ich auch benutze, aber ich behaupten würde. Aber ich eben auch viel Oliven so esse, aber natürlich braucht man auch sehr viele Oliven, um Öl herzustellen. Genau. Ja, Der, das Anbaugebiet ist natürlich auch noch wichtig bei Oliven, weil natürlich es grundsätzliche Unterschiede gibt, wie vor allem natürlich Sonneneinstrahlung bzw. wie viel Sonne der Olivenbaum abbekommt. Und die größten Anbauflächen sind, das kommt jetzt ein bisschen auf die Quelle drauf an, Italien, Spanien und Griechenland. Wobei Italien und Spanien ja so ein bisschen ja, abwechseln, je nachdem, auf was man genau achtet. Von den Anbauflächen sind das auf jeden Fall die wichtigsten Länder. Aber auch ja, eigentlich im ganzen so Nahen Osten werden Oliven auch angebaut. Und in Marokko zum Beispiel gibt es auch noch Olivenanbaugebiete, die wir zum Beispiel auch verkaufen. Und das ist ganz interessant, zum Beispiel den Unterschied zu merken zwischen italienischen Oliven und marokkanischen Oliven, der bei uns besonders groß ist, weil wir grüne Oliven aus Italien haben und dunkle, also richtig schwarze, aber nicht gefärbte Oliven aus Marokko. Und man eben da auch einen ja, Riesenunterschied merkt. Interessant noch, weil man vielleicht nicht dran denkt, ist, dass Syrien oder die Türkei, also bei der Türkei vielleicht noch eher, aber auch Syrien, ein wichtiges Anbaugebiet ist für Oliven. Und ja, diese Aleppo-Seife ist vielleicht Leuten im Begriff, Seifen auch ein Produkt sind, das mit Olivenöl oder wo Olivenöl sehr wichtig ist. Und ja, Oliven sind, ich finde, ein sehr eine sehr interessante Sache, wie wenn man mal mehr und verschiedene Arten kennenlernt, natürlich ist dann auch noch die Frage, ob man Oliven mit Stein isst oder ohne Stein und welche ja, Gewürze man dazu macht, also wie man die entweder mariniert, nachdem man sie also aus der Lake rausgenommen hat oder ob man schon in der Lake Gewürze drin hat. Und da kann man auch unfassbar viel machen. Also es ist echt wunderschön.
Das ist
Aber
eigentlich
ja,
cool, ja.
gedacht, ich erzähle einfach mal ein bisschen so über Oliven aus dem Kontext, wo ich wie ich damit arbeite. Und ja, sind dir gerade irgendwelche Fragen zu Oliven gekommen?
Jein, also ja, ich erstmal, ich finde es ziemlich cool eigentlich, weil das, also Oliven sind ja auch so ein Ding, so, du machst ja halt null Gedanken drüber, also ich zumindest irgendwie, was es eigentlich ist oder wie das zubereitet wird und so weiter. Und es ist ja bei ganz vielen Sachen so, ne? Also klar, man weiß schon, okay, die müssen ja irgendwie, müssen die geerntet werden, gepresst werden, dann kann man sie essen und einlegen, das muss ja irgendwer machen, oder Olivenöl. Und wie funktioniert das eigentlich? Ist es einfach der Saft davon oder funktioniert es irgendwie anders und wie und wo? Und das ist ja bei ganz vielen Sachen so, ne? Auch bei Wein weißt du ja jetzt zum Beispiel irgendwie so, ja, da werden halt Weintrauben geerntet und gepresst und dann vergärt es irgendwie und so weiter. Aber so diese ganzen Hintergründe und auch jetzt zum Beispiel genau das mit dem, was eigentlich weiße, was eigentlich schwarze und grüne Oliven sind und so weiter. Und das mit dem Färben hatte ich natürlich gar keinen Plan von. Das ist eigentlich echt cool. Fragen so konkret sind mir jetzt keine gekommen. Nur eben die Beobachtung, dass es das irgendwie geil ist, wie faszinierend eigentlich fast alle Themen sind, wenn man ein bisschen was drüber hört. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, weil es dann schwierig ist, sich zu entscheiden, mit was man sich beschäftigen will, aber
Das ist tatsächlich
es ist
schwierig.
schon cool.
Ja.
Muss ich sagen.
Ja. Eine Sache, die ich noch aufgeschrieben hatte, die ich gerade nicht gesagt habe, ist, dass Olivenbäume, das ist ja auch vielleicht was, von dem man schon gehört hat,
Von Olivenbäumen.
werden sehr alt und können auch, das ist jetzt tatsächlich vielleicht ein guter Vergleich zu Weinreben, wobei ich jetzt eher als Frage stelle. Olivenbäume werden, also geben erst nach so 7 Jahren Früchte und nach 20 Jahren sind die erst so auf dem Höhepunkt, sage ich mal, bei dem sie am meisten abwerfen. Wie ist es bei Weinreben? Das ist doch auch
Ja, die
sowas, wo man sagt, ja, die müssen
geben
erstmal ewig wachsen.
früher Früchte. Also, boah, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich, also nicht drauf festnageln, aber ich glaube, dass nach 5 Jahren die tragen normalerweise, also so auch sinnvoll tragen und Ertrag geben. Und die werden auch wirklich, wirklich alt. der Ertrag geht dann auch irgendwann wieder zurück. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, wo quasi der Höhepunkt ist, aber der wird irgendwo zwischen 10 und 20 Jahren liegen, würde ich jetzt mal sagen. Das Problem bei Weinreben ist, dass es eine Pflanze ist, die extrem viele ja, Gegner in Anführungsstrichen hat. Also es gibt einfach extrem viele Schädlinge. Und viele von diesen Schädlingen, jetzt gerade auch zum Beispiel Esker, das ist eine Holzkrankheit, die ein großes Problem ist, sind auch genau in den Jahren, also zwischen 10 und 20, so, dass sie da, wenn sie zum Problem werden, halt zu einem Riesenproblem werden. Und das ist jetzt nicht die Regel, aber man muss Weinberge extrem pflegen und oft dann halt auch, bevor sie wirklich alt werden, schon wieder aushauen. Wie gesagt, das ist nicht die Regel. Also es gibt viele alte Weinberge, aber du hast da halt so ein bisschen das Problem, dass die einfach sehr, sehr, sehr viele Schädlinge und Feinde hat, diese Pflanze.
Ja, ist es,
Aber
aber ist es so, dass
grundsätzlich,
alte
ja.
Pflanzen tendenziell besseren Wein geben?
Boah, das ist hart zu sagen. Also ich weiß,
Okay.
dass irgendwann der Ertrag wieder abnimmt. Und ich würde jetzt von dem, was ich so grundsätzlich über Weinpflanzen weiß, auch sagen, dass wahrscheinlich dann irgendwann, aber wir reden hier halt wirklich von großen Zeitspannen, ne? Also von 50 plus Jahren oder sowas, auch die Qualität wieder abnimmt. Es ist aber so, dass auf jeden Fall die Qualität sich ändert. Es ist auch tendenziell so, dass weniger Ertrag meistens höhere Qualität bedeutet, jetzt per se gesprochen. Bei Qualität ist natürlich auch immer schwer zu sagen, ne? Das ist, da hat man vor allem früher in den letzten Jahren in Deutschland, also in den letzten Jahrzehnten meine ich in Deutschland, vor allem dann von Zuckergehalt gesprochen, weil das halt, das war letztendlich, was schwer zu bekommen war hier. Das ändert sich jetzt. Und die Qualität von Wein hängt nicht nur vom Alter der Pflanze ab, sondern viel, also extrem halt von der Lage. Und dann halt auch vom Jahr, also ob es ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr ist, also vor allem Witterung und so. Aber genau, das Terroir, also alle Einflüsse, denen die Pflanze quasi äußerlich ausgesetzt ist, die machen letztendlich den Hauptunterschied in der Qualität. Aber es ist schon so, dass es viele Weine gibt, wo explizit draufsteht, dass die Reben alt sind. Da ist halt dann immer die Frage, was es heißt. Bei uns sind die Weine, die alten Rebenweine, glaube ich, so Mitte 20, wenn mich nicht alles täuscht. Weinreben werden aber viel, viel, viel älter, wenn sie gesund bleiben. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass sich die Qualität oder das der Geschmack oder wie auch immer, das alles verändert mit dem Alter der Pflanze. Aber ich weiß nicht, wann quasi die beste Qualität meistens rauskommt und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass man das auch per se so nicht sagen kann.
Okay, ja, also
Aber es
Olivenbäume
verändert
können
sich
ja
auf
auf
jeden
jeden
Fall.
Fall uralt werden und geben dann auch noch immer noch Oliven. Es wird sicher auch irgendwann weniger, aber sie können auf jeden Fall sehr, sehr alt werden. Das kennt man ja so, diese knorrigen, dicken Olivenbäume.
Ja, voll. Ja, das ist halt auch eben das Ding. Also auch so Weinreben. Ne? Es gibt, wenn man so Bilder von so ganz alten Weinreben anschaut, die sind halt auch so ganz dick und knorrig und so weiter. Das sind halt vor allem meistens Zierreben, die man dann so sieht in dem Alter. Die sehen schon auch cool aus. Aber wie gesagt, wie das mit dem Ertrag ist, weiß ich nicht. Aber das ist auch so ein Ding, das sehe ich bei Olivenbäumen. Das stimmt. Das habe ich auch. Die sehen dann halt auch so uralt aus schon. Das ist eigentlich ganz geil.
Ja, bei Wein ist es eben, gibt es sicher noch einiges, was man da wissen kann, aber da habe ich eben keine Ahnung von, aber habe ich auch mal gedacht oder ja, gefühlt öfters was von gehört, dass das da relativ schwierig ist, die guten Pflanzen zu bekommen. Aber es liegt in dem Fall auch einiges daran, dass die gar nicht so einfach sind, dass die alt werden, weil es viele Schädlinge gibt. Also ja, das
Ja,
ist halt.
also klar, die werden schon alt, ne? Also man weiß mittlerweile bei vielen Sachen, wie man pflegt oder eben Prävention gegen diese Krankheiten betreibt. Aber klar, genau. Das Problem ist natürlich, dass so ein Weinberg schwer zu pflegen ist. Aber das Ding ist vor allem, dass die Qualität vom Wein nicht ausschließlich von der Pflanze abhängt, sondern dass nach dem, was ich bis jetzt weiß, das, was den Hauptausschlag für die Weinqualität gibt, tatsächlich die Lage und das Terroir und so ist. Also quasi
Ja,
nicht die
klar.
Pflanze an sich, sondern die ganzen anderen Einflüsse.
Ja.
Deswegen hast du ja auch, Weine sind ja, wenn du sie kaufst, immer, also alle gehobeneren Weine auf jeden Fall, und eigentlich aber alle Weine sind ja immer nach Lage eigentlich bewertet. Und so ein bisschen dann auch natürlich so Spätlese, Cabernet und so weiter, also welchen Zuckergehalt die bei der Lese hatten oder bei der Ernte. Aber das wirklich Ausschlaggebende ist die Lage. Und es ist ja auch quasi so Spitzenweine, also in Deutschland sind das bei den VDP-Weingütern, also denen, die diesem Verein Deutscher Präsikatsweingüter angehören, sind die Spitzenweine meistens die großen Gewächse. Und großes Gewächs bedeutet, dass diese Pflanze auf einer Lage stand, die als große Lage anerkannt ist. Also einfach auf einer, in einer sehr guten Ausrichtung und so weiter und auf einem guten Boden und so weiter und so fort. Gutes Terroir halt insgesamt. Also es ist schon das, wonach zumindest jetzt hier in der Weinklassifikation am meisten gewichtet wird und auch das, was nach allem, was ich weiß, das den stärksten Einfluss hat.
Ja. Hast du noch ein Thema, über das du reden möchtest? Fällt dir das ja gerade noch was?
Nee, tatsächlich nicht. Mir ist auch vor geraumer Zeit schon aufgefallen, dass wir wieder gar kein, also was ist wieder, aber das war uns, glaube ich, erst einmal passiert, gar kein Literaturding haben. Mein Problem ist auch so ein bisschen, ich hätte sowas, was ich vorstellen könnte, aber ich habe das nicht ordentlich vorbereitet, deswegen könnte ich das nicht gut vorstellen. Ich weiß nicht, also wenn du jetzt auch nichts Krasses hast, dann würde ich sagen, überspringen wir das für die Folge und machen mal wieder eine Chili-Milli-kurze Folge, die nur so knapp über eine Stunde geht und nicht wie die letzte 2 Stunden fast.
Über 2 Stunden sogar, ja. Über 2 Stunden. Das ist vielleicht auch eine Idee, weil dann kann ich jetzt noch bei dem Kaffeeladen da, wo eine Freundin von uns arbeitet, vorbeigehen und ihr mal Hallo sagen. Und noch ein Kaffee mit ihr trinken und ihr beim Aufräumen helfen.
Das ist doch eine Idee.
Und dann
können wir auch heute Abend vielleicht noch League of Legends spielen. Und League of Legends wäre auch ein Thema, worüber wir mal reden können.
Ja,
es ist eigentlich immer gefährlich, sowas anzuteasern, weil ich habe jetzt so viele offene Sachen. So, ich muss noch einige Sachen über Klimawandel, hatte ich ja versprochen, habe ich auch vor, arbeite ich auch dran, hier vorzustellen, jetzt um nur mal meine Sachen zu nennen. Dann wollten wir mal noch über das Gendern reden. Da habe ich auch schon was Ordentliches, was ich vorstellen kann. Das muss nur irgendwie dann, müssen wir auch dazu kommen. Und dann eben, aber über League of Legends reden, finde ich, ist auch spannend, weil es hat ja so einen ganzen Themenkomplex hinten dran hängen, über den ich gerne auch mal hier im Podcast sprechen würde.
Ja, ich wollte eigentlich auch schon mehrmals über League of Legends reden. Das Problem ist nur, das ist schon was sehr Spezifisches, wo es vielleicht nicht so einfach ist, was vorzubereiten, was für alle interessant ist. Und ja aber vielleicht für Zuhörer und Zuhörerinnen, ich zumindestens, aber du auch, oder ich vor allem, weil ich auch noch ein bisschen mehr Zeit habe gerade, spiele gerade sehr viel League of Legends, also seit 2 Monaten, davor habe ich es gar nicht gespielt, aber so jetzt so seit 2, 2,5 Monaten. Und eben ist es ein Computerspiel, was sehr groß ist, sehr bekannt ist und vor allem auch sehr bekannt ist, dass es sehr süchtig macht.
Ja, das stimmt, ja.
Und das ist mir vorher auch eingefallen bei dem Sucht- und Spielesucht-Thema. Da gibt es auch so bestimmte Spiele, die irgendwie sehr bekannt dafür sind. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob so ist oder nicht, aber da ist League of Legends so ein.
Ja, die so einen Spiel, Ruf haben.
Was eher Ruf, was einen Ruf hat, ja. Wobei League of Legends auf jeden Fall auch was ist, was viele sehr exzessiv spielen, egal ob man es süchtig nennt.
Das auf jeden Fall, ja. Aber eben, das ist halt immer die Frage, was dann Sucht ist. Also nee, es ist halt nicht die Frage, was Sucht ist. Das ist das Ding. Es ist nur die Frage, ob die Leute wissen, was Sucht ist. Weil Sucht ja schon sehr, sehr abgegrenzt ist. Aber genau, da können wir ja dann drüber sprechen, wenn wir über League of Legends reden. Jetzt würde ich sagen, reden wir erstmal über nichts mehr, sondern wünschen unseren ZuhörerInnen einen wunderschönen Tag, oder hast du noch was
zu sagen? Ja, einen wunderschönen Tag und ich würde empfehlen, an dem Tag, an dem ihr das gerade hört, eine Sache, das habe ich nämlich, glaube ich, schon mal in einer Folge empfohlen, eine Sache zu essen, und es darf eine ganz bekannte Sache sein, meinetwegen Brokkoli oder Sellerie. Und zu wirklich drüber nachzudenken, wie die Sache schmeckt. Das ist einfach genial.